frei zu Hause. Der Corona-Telefon-Podcast mit dem Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in außergewöhnlicher Lage.
Hallo. Ja. Ich habe gerade wieder «The 10 Most Amazing Boats» geschaut auf YouTube. Das ist ja sehr interessant.
«The 10 Most Amazing what?»
«Boats».
Das ist frei zu Hause, heute mit dem Mike Müller. Mike, du hast geschaut «The 10 Most Amazing Boats».
Jawohl.
Und das geht um welche Schiff?
Ein ganz komisches Schiff. Wo sie immer behaupten, sie bringen etwas, aber das ist alles komplett nutzlos. Aber nett anzuschauen.
Wie meinst du, die bringen etwas?
Ja, die sagen natürlich, man könnte Leute retten oder wie viel Benzin man im Tank hat und so ganz. Also schlecht gemachte YouTube-Videos. Das ist schon interessant.
Aber das ist schon ernst gemeint, die Angebot?
Ich glaube von ihnen schon, ja.
Ah, das ist so von. Das sind Leute, die ihre Boote verkaufen.
Ja, nein, das sind ja dann meistens so komische Secondhand-Kanäle, wo da so ein bisschen Videos draus machen, wo man da Leute lustig machen kann. Oder, ja, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Es sind eigentlich nicht Sachen, wo man an einem Karl-Samstag-Nachmittag schaut. Normalerweise. Sagen wir es mal.
Ja, Moment. Sonst, wenn ja alles normal wärst du vermutlich mit deinem Boot auf dem Zürichsee vielleicht?
Ja, wenn jetzt alles normal wäre. Also heute hätte ich frei, ja. Stimmt. Heute hätte ich frei. Die ganze Woche habe ich frei gemacht und zwar gesperrt für Erholung. Ich war jetzt immer noch sehr intensiv am Spielen und habe mal schlauerweise gedacht, vielleicht ist das alles ein bisschen fit, die Vorstellungen. Und ich mache nochmal eine Woche frei. Gut, das ist jetzt die Woche, wo ich frei habe. Und jetzt, ich bin eigentlich vom Freisein, bin jetzt befreit. Das ist unglaublich.
Das ist die Gemeinsversammlung, das Stück.
Mit der Jawohl, ja.
Turnierst du seit einem Jahr, oder?
Ja, schon länger, aber immer wieder mit Unterbrüchen, mit grösseren Unterbrüchen. Manchmal Staaten, manchmal Zirkus, manchmal irgendetwas. Auf jeden Fall hätte ich das jetzt noch gespielt bis Ende April. Und
gut, aber kein Freitag, sind wir ehrlich, du bist Protestant, oder?
Ich weiß aber, ich bin, glaube ich, mal Protestant gewesen. Ja, aber meine Eltern sind ja austreten aus der Kirche. Ich glaube, aus der Protestantischen. Bevor ich in die Schule gekommen bin. Also, ich bin eigentlich, der Hakan und ich haben immer frei gehabt, wenn
der
Religion.
Wer ist der Hakan?
Ja, halt der Muslim, oder? Bei mir in der Schule. Er und ich.
Und du bist unter was?
Ich bin, glaube
ich. Nein, ich meine, unter was ist das gelaufen bei dir an der Schule?
Religionsunterricht.
Nein, das schon, aber du bist befreit unter welchem Signet? Also,
konfessionslos.
Konfessionslos.
Konfessionslos, ja. Das heißt, konfessionslos heißt ja, vielleicht könnte man als Christ nochmal zurückgewinnen, aber einfach zu nichts bekennen.
Also du bleibst eigentlich im christlichen Königreich, aber nicht. Also ein bisschen, es ist nicht so, dass du ungläubig bist, weil du konfessionslos bist, oder?
Ja, ich bin natürlich ungläubig, ich bin Atheist, oder?
Bist du Atheist?
Ja, ich bin ja nicht nur jetzt ein Agnostiker.
Also, du bist Atheist, aber es gibt ja die schöne Formulierung von Christopher Hitchens, der sagt, er sei Antitheist. Nicht nur Atheist. Also er ist eigentlich...
Das habe ich noch nie gehört, das ist eine gute Formulierung.
Ja, weil er überhaupt gegen die Existenz von einem monotheistischen Gott ist, weil er sagt, das ist die Wurzel von allen totalitären Systemen. Modell.
Ja gut, es gibt ja genug Gegenbeispiele von Ländern, wo ein Monotheismus vorherrschend ist, wo nicht totalitäre Systeme sind. Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Also, der Theos für alles da verantwortlich zu machen, finde ich immer ein bisschen billig.
Ja, das sagt er nicht. Er sagt einfach, es ist ein Modell. Also wenn wir gottähnliche Könige oder Kaiser oder Louis Gatter oder so, alle diese Systeme haben sich eigentlich immer am Gottesgnadentum orientiert letztlich. Und auch später der Faschismus oder so oder Stalin hat das immer noch ein bisschen die Richtige überhöht.
Ja, also mir wäre es eigentlich lieber, wenn man dann die ganze Gotteskonstruktion mal ein bisschen geschichtlich wird einbetten, oder? Und das ist ja, also am schönsten finde ich, das ist das formuliert in dem Buch von Karl von Schaik, wo er sagt, mit dem Neolithikum, mit der Sesshaftigkeit vom Mensch ist alles noch abgegangen.
Gut, aber das ist ja auch der Monotheismus.
Genau. Ja, dort hat man aber einen gebraucht, der schuld ist, oder? Für die Seuche, dass da alle Kinder gestorben sind und die Tiere verreckt und die Leute krank geworden sind. Und das war dann eben der Gott gewesen, oder? Ein ganz übler Gesell. Das ist am Anfang von dieser monotheistischen Entwicklung gestanden. Und ich finde, mit das hätte man jetzt nicht so
schlimm. Ja, aber
da finde ich, da kann man jetzt ein bisschen weiter sein, oder?
Nee. Also gut, du meinst jetzt der strafende Gott, etc. Aber ich meine jetzt mal, die Frage, ist denn das heute, sucht das niemand mehr heute? Ja, du nicht vielleicht, aber ich bezeichne mich selber ja auch als etwas so zwischen Diagnostiker und Antithesisch, aber wo suchen wir den Schuldigen? Also geht es darum, dass man einfach wirklich nicht mehr einen Schuldigen oder Schuldige sucht? Oder wie geht es denn, wenn du keinen so einen Gott hast, der alles fast zuschreiben?
Ja gut, also Theologie ist ja ein bisschen komplizierter inzwischen und vielschichtiger als einfach einen finden, der jetzt schuld ist für alles. Aber natürlich, aber die gängigen Angebote bieten das alle jetzt wohlfeil im Moment, oder? Alle Fundamentalisten, ob das bei den Muslimen ist, bei den Juden ist, bei den Christen, sagen so, man hat jetzt den Strafgott, das ist jetzt da, oder? Der haben sie jetzt, für das er nicht recht da hat, Buben. Jetzt kommen sie dran. Und das geht sehr weit bei diesen Weltreligionen, wo die alle gleich ticken. Darum finde ich das absolut ein ungenügendes Angebot. Aber jetzt irgendwie in einem halbwegs modernen Leben, glaube ich, ist nicht unbedingt, ist der Leute nicht unbedingt der, dass man einen Schuldigen findet, sondern dass die Leute eher so etwas wie spirituellen Trost finden in den Religionen.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, wenn man sich so ein bisschen, wenn man ein bisschen extrapoliert und sagt, ja, gut, jetzt würde die Sterblichkeit wäre viermal so hoch, dann wäre es ja vielleicht so, dass man dann wieder auf die archaischen Muster zurückgreift.
Sicher. Ja, das ist also, ich meine, immer in Extremsituationen wird man gläubig, oder? Also zum Beispiel alle Pädophile im Gefängnis werden zutiefst gläubig, oder? Und das ist sehr ein schlechtes Beispiel für den Wert vom Glauben, oder? Auch, das sage ich ja eben sehr oft, Gläubige, vor allem Fundamentalisten, sagen, du wirst dann schon noch sehen. Ja, vielleicht wird ich es sehen, wenn ich dann irgendwann kleine Kinder vergewaltige und bis am Ende vom Leben in einer Kiste bin, vielleicht sehe ich es dann, aber mein Leben wird anders verlaufen, leider, oder? Also,
muss ich sagen.
Ja, natürlich.
Also, zum nochmal den Christopher Hitchens erwähnen, der wunderbare englische Journalist und Fischer, der hat ja ganz am Schluss von seinem Leben, der ist ja an einer elenden Rachenkrebs gestorben.
Aber
ah, wow, ja, und dann ist bekannt worden, dass er todkrank ist. Und dann hat ganz England, also der anglikanische Bischof, hat dazu aufgerufen, zu beten für den Christopher Hitchens. Als Abtrünniger, oder? Mhm. Jetzt beten und natürlich zum Zurückholen. Das ist ja die umgekehrte Bewegung. Und dann hat er etwas sehr Geniales gemacht. Er hat dem angerufen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wem, katholisch. Er ist anglikanisch gewesen und hat dem anglikanischen Oberhaupt angerufen. Und er hat gesagt, er danke vielmals, dass wir jetzt für ihn beten, dass sie aufgerufen haben, um für ihn zu beten. Aber er hat sich jetzt überlegt, da habe ich noch etwa 3 Wochen und so, er hat sich jetzt überlegt, ob er würde gerne zum katholischen Glauben übertreten. Ob er dann immer noch will für ihn beten. Und dann hat er gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, voilà, das ist eigentlich, was ich mein ganzes Leben lang habe probiert zu beweisen.
Ja, das ist eine sehr schöne Anekdote.
Das ist super, oder? Das ist sehr überzeugend.
Ja, das ist ja auch der Grund, wieso als Mutter Teresa den Kranken innerlich keine Medikamente gegeben hat.
Sag nicht. Über sie hat er ja das
Todpflegte. Sie hat das Todpflegte und am Schluss hat sie noch eine Pfaffel bekommen, wo sie getauft hat und dann sind sie abgekratzt. Und das Prinzip war, lieber toter Christ als ein gehälter Hindu, oder? Aber ich glaube, wir reden jetzt hier von Extrembeispielen von den Religionen. Ich habe gar nichts mit der Religion und ich habe auch nicht mit ihren Vertretern. Und trotzdem gibt es so, ist halt die Religion, die wir da haben, Teil von unserer Geschichte. Und hat auch sehr viel von unseren kulturellen Wert weiter transportiert. Und es sind nicht alle Pfaffen dumm.
Nein, absolut nicht. Es gibt sehr, sehr tolle Leute, die in den Beruf gehen und eigentlich super Philosophen sind, super Seelsorger, super Therapeuten, wenn so willst, oder Ratgeber, Berater und so weiter. Das Problem ist ein bisschen, dass die vielen Pfarrer, bei modernen, jungen, aufgeschlossenen protestantischen Pfarrer, ich kann sagen protestantische, und ich habe so viele Abdankungen erlebt, dass du quasi, du hast eine Art recht schöne Rede, ja, mit sehr vielen interessanten Anspielungen, und plötzlich kommt dann der Konnex wieder zur Bibel, zum lieben Gott, und so weiter. Und das ist immer so ein bisschen wie Philosophie für Arme, oder? Also Philosophie, am Schluss hängst du doch noch am Glauben auf. Und dann glaub einfach.
Das ist ja so ein bisschen wie meine Schweiz, deine Schweiz. Oder? Der Erzähler redet so dabei, weil er denkt, es sei genau wie ein bisschen dumm, die zuschauen. Oder? Die haben wir ja manchmal im Fernsehen, manchmal haben wir es auf dem DRS1.
Ja.
Der Tonfall, wo man so wirklich denkt, der, der sieht halt jetzt leider nicht so schlau wie ich da vorne. Und darum rede ich mit euch ein bisschen wie Kinder. Das ist etwas Ego. Also nur noch Abdankungen, man kommt einfach nicht drum herum. Ich gehe sicher nicht mehr auf in Hochzeiten, da bin ich voraus und mache den Rapper-Operat. Aber also ich muss, das sind einfach schlechte Vorstellungen.
Ja. Hast du schon mal mit einem Abdanken zu reden halten?
Ja.
Ist das für jemanden persönlicher gewesen oder für jemanden nicht so persönlich?
Ja. Ein Freund von unserer Familie, der viel zu früh gestorben ist, und der ist eindeutig. Der hat nichts mit der institutionalisierten Religion zu tun. Und dann hat ich geschrieben, mein Vater und mein Bruder haben Musik gemacht. Ich kann das auch selber machen, aber man sucht natürlich genau das Ritual. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube es fast. Ja, sicher seine Witwe, also seine Frau. Man kann das auch selber machen, aber man ist dann auch, man kommt natürlich auch auf die Rituale zurück. Oder? Ich habe auch schon statt einer Taufe ja, die Kinder natürlich dann nicht getauft, sondern einfach eine Rede gehabt. Das waren zwei Adoptivkinder, wo ich der Vormund war für zwei Jahre. Und der eine, also der Bub ist mein Götti-Bub auch. Und dann haben wir das irgendwie wollen feiern und haben das auch gemacht, oder? Man muss dann grausam aufpassen, dass man nicht ins gleiche Fahrwasser kommt, weil man viel
hochkommt. Ah, ja, absolut.
Ja, das ist ganz schwierig. Es ist wie wenn man das erste Mal in die Schule geht, imitiert man seine schlechtesten Lehrer, kürzt sich selber und denkt, das darf jetzt nicht wahr sein.
Also,
du hast doch mehr auf der Platte als der Herr Studer früher, oder?
Ja, aber es ist wirklich perfid.
Ja.
Es ist perfid, weil ich habe mal für einen Künstlerfreund von mir, einen sehr nahen, also für zwei Künstler, habe ich schon abgesprochen, für relativ bekannte Künstler, die aber einfach befreundet waren mit mir. Und eins war in Frau Münster gewesen, und dort, nein, beide sind in Frau Münster gewesen. Und das Problem ist, dass du dort so einen Hall hast, wenn du redest.
Unglaublich.
Und du musst nach jedem Satz eine Pause machen. Etwa so lang. Und das gibt dem Ganzen schon so eine Getragenheit.
Ganz schlimm, ja, stimmt. Stimmt, ich habe mal für eine Bekannte, für eine Gnädige noch nicht abgedankt gesagt. Oder die Familie hat das gewünscht. Und das ist sehr schön, die Kirche in Schaffhausen oder so. Was ist das Münster, glaube ich. Und ja, ich habe schnell geredet. Ich dachte, ich mache nicht den Ton, wo du ihn möglich ist, aber du verstehst es nicht mehr, oder?
Nein, gar nicht. Und, also, zum dort noch anhängen, das ist bei dem einen Künstler, der mir wirklich sehr nahe gestanden ist, wo ich sehr viel gewusst habe, und auch ganz einer von meinen allerbesten Freunden war. Bei dem habe ich die Rede geschrieben gehabt und habe parallel dazu in der WhatsApp einen Nachruf geschrieben. In der und dann. Und haben verschiedene, also ein paar Elemente sind dann nochmal vorgekommen. Dann habe ich aber, dann ist, also habe ich zuerst geredet und dann hat der Pfarrer noch eine Rede gehalten.
Ja gut.
Ja,
gut.
Ja genau, jetzt pass auf, jetzt hat der Pfarrer aus meiner WhatsApp abgegangen.
Oh nein.
Und sie genau. Und das auch nochmal gebracht und hat sie so gedrillt, dass es in seine Predigt gepasst hat. Und das ist dermaßen abgeschifft. Weißt du, jetzt, wenn es nicht in der Kirche gewesen wäre und keine Abdankung, hätte es Bauruf gegeben. Wirklich. Es ist dermaßen abgesoffen. Und das habe ich gefunden, das ist genau das. Dann sind wir auch noch so, es ist auch noch recht billig gewesen. Weißt du, wenn ich es gemacht hat? Also, wie wenn du müsstest, ja, gehst ein bisschen schauen dort und schreibst etwas so sein.
Das ist wie bei der Vogelmittag für eine, bei der Abdankung von deiner Mutter, oder? Wo du eine wunderbare Rede geschrieben hast. Und nachdem kommt der Pfarrer, weil deine Mutter ja eine von der bekanntesten Vogelaufbäuerinnen,
Raubvogel-Spezialistin, meine Mutter.
Die bei meinem kurzhaarigen Hund gesagt hat, den können sie dann zum Jagen nicht brauchen. Auf jeden Fall kommen dort alle so ziemlich cheap Vogelmetaphern, die halt einfach in diesem
Kasten drin sind. Ja, ein Adler-Metaphern hat er gebraucht. Ein Adler-Metapher. Ja, und dann hat er die so gerissen.
Ja. Nachher. Und dann habe ich so gedacht, ja, im Studium hat man ja aber früher hat man ja so Zettelkästen selber aufgebaut, oder? Und ich hatte dann auch im Studentenladen so einen Zettelkasten gekauft, das ist ein schönes Holzschachtel, wo man da ganz bestimmte Zettel hat können rein tun, mit Stichwörtern. Und ich habe immer gedacht, dass mit dem kannst du dann irgendwann ein Seminar abgeschrieben, also das ist natürlich überhaupt nicht so gewesen. Ich bin zu wenig systematisch für so Zeugs, oder? Und der Zettelkasten, der ist bei mir dann noch lange auf dem Pult umgestanden und hat eigentlich mehr so markiert.
Ja, ja, genau.
Das ist immer das gemacht. Das hat so zum Setting
vom Zettel. Ja,
und nachher bei deiner Mutter oder so, habe ich gedacht, ja, die haben einfach sehr kleine Zettelkasten, der ist schon ganz speckig. Also es ist alles, die haben auch zu viel gebraucht, die haben an den geglaubt. Und wir hätten müssen sagen, lass dir das sagen, du kannst dich für nichts. Du irgendwie ein Haschisch drin oder ein bisschen Drogen und ein Stempel mit ein bisschen Adresse und so. So etwas Praktisches, ein Schachtel, ein Glatz. Aber so nicht halt.
Ja, meine Mutter. Es ist vieles von meinem agnostischen Denken habe ich natürlich von meiner Mutter. Und sie ist wahnsinnig dort, wo sie im Tod so gegangen ist, hat sie ihn noch empfangen, der Dorfpfarrer. Und er ist immer zu ihr gekommen, sie haben interessante Gespräche geführt über Raubvögel, über Adler. und auch ein bisschen noch über die Orgel, die neue, die man nochmal hat wollen versetzen an einen alten Ort und wo es auch die Geld gebraucht hat. Oder? Und er ist sehr interessiert und das. Und dann irgendwann hat er den Fehler gemacht, dass er meine Mutter gefragt hat, ob sie sich so ein bisschen überlegt hat, was dann nachher sei, wenn sie gestorben sei, mit ihrer Seele und alles. Das hat sie gerade nicht mehr gesehen. Also ist nur, er hat überhaupt nur etwas erwähnt vom ewigen Weiterleben nach dem Tod und was immer. Das hat sie nicht mehr gelassen. Hat er mir ganz erschüttert, hat er mir das erzählt. Ja. Er hat gesagt, ja, das haben Sie mich vorher gefragt, jetzt hätte ich Ihnen das sagen, dass das so läuft.
Ja, das sind tatsächlich 4 unnütze Semester im Theologiestudium, oder?
Ja, sehr. Ja, ich sehe, dass er mehr Ornithologie studiert, dann hätte er mehr über Vögel
studiert. Er hätte keine Punkte.
Ja, dann hätte er wirklich keine Punkte. Und Mike, eigentlich habe ich mit dir über Hypochondrie reden und Verschwörungstheorien. Weil, ich muss vielleicht schnell sagen, wir telefonieren jetzt da wieder über eine ganz normale Aufnahme, Type Call heißt das, Telefonleitung, weil du nicht hast wollen über Zoom telefonieren.
Nein.
Zoom, kannst du schnell erklären, ist das, also Zoom hat 2 Probleme. Das eine ist, dass man leichter können in die Unterhaltungen einsteigen. Also es ist relativ easy, so können sich irgendwie einmischen. Und das andere ist, dass sie, sagst du, zu viel von dir wissen, also zu viel von dir abzügeln. Oder wie geht es genau?
Also Zoom ist einfach nein, das ist nicht 2 Probleme. Zoom hat eigentlich nur Problem, nicht 2 Probleme. Das ist einfach so eine Kriegsgewündler-App oder Plattform, wo jetzt so wahnsinnig schnell können wachsen. Und wie alles, was schnell wächst, hat die ein paar Probleme. Oder? Das ist wie alle Hochkonjunkturblöcke in der Schweiz ist ein Problem oder alle Steuerflüchtlinge, Terrassenhäuser.
Ein guter Vergleich.
das Problem, dass sie aus jetzt sind die noch gute Steuerflüchtlinge im Kanton Schweiz, aber die werden dann ziemlich schnell mal ein Problem. Und das ist bei diesem Zoom auch ein bisschen so. Man weiss, das ist erstens chinesisch, das ist halt leider ein bisschen fragwürdig, weil die komplett andere Auffassungen von. Also, wir haben ja mit Apple und Google riesige Probleme, oder? Steuern zahlen und so Zeugen, wo jetzt im Moment niemand schwätzen, aber das wird ein neuer Gemeinschaftsproblem sein. Und sie haben einfach Softwareprobleme. Ich kann dir jetzt nicht sagen, dass sie die Sachen in dem Protokoll und ob das überhaupt Protokoll das richtige Wort ist.
Das Problem ist gerade, dass man eben über Skype nicht aufnehmen kann. Also ich bin ja ganz sicher, aber Zoom hat so eine Aufnahmefunktion, oder ich muss es ja können aufnehmen. Und ich glaube, Skype hat das nicht. Ich bin nicht ganz sicher. Ich hatte einen Hangout, das hat diese Lösung. Aber sind die anderen wesentlich besser?
Ja. Also sie sind sicher nicht so kritisch wie das im Moment. Und das ist eine gute Frage. Wieso weißt du das, oder? Weil ich verstehe von IT jetzt nicht so viel, außer dass ich die verschiedenen Stecker kenne am Computer.
Das ist schon viel.
Das ist schon mal nicht schlecht. Und ich verlasse mich da, ehrlich gesagt, meistens auf Journalisten, die ich für einigermaßen vertrauenswürdig halte.
Okay. Aber generell, wie haltest du verhaltest du dich so ein bisschen wie einen, WikiLeaks. Verhaltest du dich so, als wäre die ganze Welt hinter deinen Daten her? Oder verhaltest du dich so, sagst du, ja, ich finde es da scheiße und für andere wird es wirklich scheiße, aber für mich jetzt persönlich. Wie hast du das?
Ja, Version B. Oder wenn du jetzt wirklich einen guten Hacker würde mal drauf schauen, wenn ich das mache, hat auch schon mal einer gemacht. Das hat natürlich bei mir, das hat echt gar keinen Sinn, dass du fast einfach Gedanken machen, weil du bist so fahrlässig bis jetzt. Mhm. Dein Leben ist echt gelaufen, oder? IT-mäßig. Und es geht ja jetzt auch nicht um irgendwelche Daten von mir aus meiner Person, wo der Job macht. Auf Theaterbühnen oder vor Filmkamera, dass man da jetzt irgendwie ein Schnäbibilder findet oder meinen Browserverlauf, wenn ich betrunken bin, kann anschauen oder so. Oder? Es geht ja gar nicht um solche Sachen. Es geht ja mehr darum, dass Daten absaugen und mit diesen Daten etwas machen im grossen Stil, etwas ist, wo wir uns nicht ganz klar sind, was das für uns könnte heissen. Das ist jetzt zum Beispiel interessant bei dieser Diskussion, wenn wir so eine Tracking-App alle installieren.
Ja. Was ist deine Haltung dazu?
Ich finde, es wäre eine gute Chance, jetzt so etwas zu entwickeln, wo die gescheitsten Leute vom Land dabei sind und können sagen, es ist noch ein totalitäres Instrument.
Ja, das finde ich auch. Ich finde vor allem, kannst du unglaublich viel herausfinden jetzt. Also, du kannst etwas testen mit einigermaßen Akzeptanz. Und das gründlichst untersuchen, oder?
Aber es müssten gute Leute sein, oder? Bis jetzt sind ja das so Notvorratgeschichten, wo jetzt von ganz rechts plötzlich wieder portiert wird. Man braucht einen Notvorrat, oder? Das ist genau das, was im Moment nichts nützt. Also es ist vor allem die selbstbewusste Familie am Zürichsee fordert, dass sie den höchsten Tönen. Sehr eigenartig.
Ja, sehr, ja.
Ja, wo ja 24 Jahre lang das Departement gesagt hat, komm, über die schwätzen wir jetzt nicht. Das ist doch
nein,
das ordinär. Sau gescheit, sau reich, aber ordinär. Also fertig. Aus.
Gut, für mich.
Aber wenn die gescheitsten Leute sich da würden Gedanken machen zu so etwas, dann fände ich das schon gut, weil natürlich, es kann jetzt nicht einfach irgendwelche selbstverliebten VBS-Beamten oder Bürolisten das entwickeln. Das geht nicht. Oder? Das hat man jetzt in der letzten gesehen, was da zum Teil für Bullcrapper kommt. Das ist ja unglaublich, was der Staat eigentlich wirklich als das Beste, die beste Datensammlung, die mit dem Staat je gemacht hat, ist, wo man früher die SBB-Billett eingezogen hat. Und sie nachher super mit einem Schürli zugefunden hat und nachher hat man sie recycelt.
Ist das gesammelt? In einer Kästchen.
Kind, oder? Ja.
Ja. Aber wir sind das einzige Land, soviel ich weiß, immer noch das einzige Land, das eine generelle Registrationsnummer hat, also Dateinummer. Also das hat, soviel ich weiß, kein anderes Land. Uniformität. Ja, aber die ist von Staat zu Staat. Ja, du hast ja solch. Ja, die ist nicht, die ist in Amerika, in vielen Staaten, weißt du, kannst du angehen, anziehen, ein Haus kaufen und dort wohnen und du musst dich nie anmelden.
Nein, aber
du
das ist schon so. Aber du hast eine Social Security Nummer.
Ja, aber unsere Mischung aus AV-Nummer, ja. Überall müssen anmelden, ja, jedes Quartier. Oder wenn du die Stadtkreis wechselst. Das ist extrem.
Ja.
Also, und auf der AV-Nummer, du weißt ja, wie viele Daten da drauf sind.
Ja. Also ich glaube aber irgendwann, das ist auch so typisch Schweiz, alter Zopf hat man ewig und irgendwann sagt man, aha, übrigens, wenn es rausgefunden ist, brauchen wir gar nicht. Punkt, weg, oder? Wie das Velonummer. Das Velonummer ist ja...
Ja.
Das ist ja so weit gegangen.
Velonummer.
Selbst IG Velo, oder? Hat die Velonummer verteidigt. Okay. Und sie hat jeder verkaufen. Und das ist jetzt ein mies Kompromiss gekommen, dass man mit so einem billigen Kleber, so wie eine wo man so draufkleben aufs Velo. Ganz übel. Und heute kannst du ein gutes Velo eigentlich mit einem Tracker ausrüsten, wenn es geht, oder? Wegen dem Klauen. Mache ich jetzt aber auch nicht.
Okay.
Oder machst du das bei deinen Kindern? Tust du mit dem Tracker?
Nein, ich weiß nicht, wie viele Velos schon gestohlen worden sind in unserer Familie. Ich will es gar nicht sagen, es ist unglaublich. Und es ist kein einziges. Eins ist mal vorgekommen.
Mann, mir ist eins dreimal vorgekommen.
Ah gut, das ist in Olten.
In Olten? Ja, da läutet den Polizisten aus Fulbach. Dann haben ja euch ein Velo, Herr Müller. Und dann gehst du das holen.
Ja, aber das ist schön.
Und mein erster Mountainbike, und Mountainbike ganz frisch aufgekommen sind, das habe ich mit meiner ersten Theatergage mir ein Mountainbike gekauft. Das war ein sehr tolles Velo gewesen, und das ist natürlich dann irgendwann schon in Zürich geklaut worden. Und dann ist es vorgekommen bei einer Performance von Phil Hayes. Hat die Bühne voll gemüllt mit Sachen. Und ich sage zu Raffi, mein Regisseur, der bei mir ist, schaut, sage ich, Gott verdammt, das ist mein Velo im Fall.
Das ist nicht wahr.
Und nachher bin ich vorher, ich kenne ja den Phil. Ich sage, du, das ist mein Velo. Du kannst es haben, wenn du willst. Also, das ist da irgendwo rumgelegen.
Der hat eine Nummer gehabt, wo er das Zeug auf der Bühne angesammelt hat.
Ja. Ganz viel Schrott. Es war noch mit einem polnischen Schauspieler. Und dann habe ich aus der reinen Nostalgie habe ich das Velo wieder zu wegklopfen, was so also teuer war als ein gescheites Hockey-Velo. Und
das
habe ich aber auch weg.
Das ist jetzt eigentlich, wir sind ein bisschen am Ende, wenn wir schon recht überzogen. Aber das ist jetzt eigentlich eine schöne Geschichte, die Hoffnung gibt. Jetzt am Ostersonntag, oder?
Das ist ein Theologe verloren gegangen.
Mit einem kleinen Grill-Dings. Aber ganz unter reduzierter Familie. Nur die vierte sind wir gewesen. Und von der Familie her. Und, ja. Und das ist jetzt eigentlich gewesen.
Also, und natürlich Fleisch. Du kein Sünder, oder?
Ja, Fleisch, ja. Ich habe nicht bestimmt. Aber ich liebe ja die vegetarischen Hamburger über alles. Ich liebe die. Und ich bin dran umstellen, Mike, wenn das so jetzt schliessen.
Nein, nicht wegen Fleisch los. Ich habe natürlich Fisch gemacht, aber ganz einfach, weil es sehr einfach ist, Fisch zu kaufen, plötzlich. Biologischer Fisch aus Bachs, oder? Frisch geschlachtet und das ist hervorragend gewesen. Ich gebe dir recht, die veganen Hamburger, hätte ich nie gedacht, die mache ich heute oben.
Ah, die sind super. Mann. Ich warte wieder auf das Impossible noch kommt, das wo immer noch keine Zulassung hat in der Schweiz, ich weiß nicht warum. Oder in Europa, das ist die andere Firma, die so eine gegründet hat. Die haben da so einen speziellen Rotfarbstoff drin, wo sie aus Gemüse gewinnen, wo genau der gleiche ist wie im Hämoglobin, also wo Hämoglobin der rote Farbstoff gibt. Und auf die warte ich eigentlich am meisten, weil das sind gerade die besten.
Ja. Hamburger Brötli, übrigens beim Jung finde ich die besten, die Jungli.
Okay.
Sehr gute Hamburger Brötli.
Mit dem Tipp hören wir jetzt auf, Mike. Gut. Hamburger Brötchen vom Jung. Das ist frei zu Hause mit dem Mike Müller. Mike, auf Wiedersehen, bleib gesund.
Gleichfalls.
Und schöne Ostern.
Und ohne Zoom durchs Leben, Patrick.
Gell? Ohne Zoom durchs Leben. Okay, ja. Mit Teleobjektiv. Ja. Tschüss.
Das ist frei zu Hause, ein Podcast von Tamedia. Neue Folgen gibt es exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten. Von Sonntag bis Montag auf den Apps und Webseiten von Tagesanzeigen, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund, Landbote und der anderen Tageszeitungen von Tamedia. Oder einen Tag später auf allen gängigen Podcast-Apps. Falls Sie frei zu Hause über Spotify oder Apple Podcast oder sonst eine Podcast-Plattform hören, freuen wir uns sehr über das Rating und bestimmt natürlich ein positives.